Er ist ja in der Lage, Dinge in sogar in eure Herzen und Ohren zu geben, die ich gar nicht sage. Das habe ich in Graz mal erlebt. Nachher kam jemand zu mir und sagt, der eine Satz, der hat mich wirklich berührt. Und ich denke, wann habe ich diesen Satz gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn gesagt habe oder ob er ein Stück weiter gelesen hat in dem Text. Auf jeden Fall, er hat das gebraucht und er war glücklich damit. Gott sorgt vor. Und wir sind, haben allen Grund, dankbar zu sein. Ihr seht da unten auf der Leinwand schon einen Brief voller Glaube, Liebe, Hoffnung, Gnade und Dank. So habe ich mal versucht, das Thema, vielleicht wird es sich beibehalten, für die nächsten Wochen zu überschreiben. Wir starten nämlich mit einem neuen Brief. Stellt euch vor 3 Jahren war für 3 Wochen jemand bei euch zu Hause und hat euch diese gute Botschaft gebracht. Dann haben aber eure Nachbarn mitbekommen, dass ihr da komische Wege gebt, und dann haben die sich zusammengeschlossen und wollten den festnehmen. Was macht man dann, bevor dieser gute Fremde festgenommen wird? Sorgt man dafür, dass der heil aus der Stadt kommt. So war das damals bei Paulus in Thessalonich. Und dann habt ihr längere Zeit nichts von ihm gehört. Nicht ganz 3 Jahre, weil zwischendurch hat er das auch nicht ausgehalten. Wir werden Stück für Stück den ersten Thessalonicher Brief in den nächsten Wochen durchpredigen. Und als Auftakt, damit wir uns da so ein bisschen rein empfinden können und das noch besser wahrnehmen, lesen wir nicht den Thessalonicher Brief ganz durch. Das könnt ihr nach Belieben diese Woche vielleicht mal euch vornehmen. Der ist ja nicht so riesig lang, das geht wirklich ganz gut. Sondern hier seht ihr eine Karte. Ja. Und ich habe das extra noch mal etwas deutlicher. Da oben, da liegt Thessalonich. Vor etlichen Jahren waren wir mal kurz dort, einen halben Tag vielleicht, Nachmittag, sind dann mal rumgefahren. Wir haben die Fußspuren von Paulus nicht gesehen, aber das ist ja egal, das ist inzwischen eine Stadt von rund 1 Million Einwohnern, die war damals nicht so groß, aber sie war auch damals schon nach Athen die zweitgrößte Stadt Griechenlands. Und der Paulus, der kam eben von hier, also der wollte eigentlich hier missionieren, und da lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er vom Heiligen Geist daran gehindert wurde, dort zu missionieren. Und so ist er weitergezogen, dann wollte er hier missionieren, es tat sich aber auch keiner, dann ist er da entlang gezogen bis hierher. Und das wissen sicher manche hier in Troas, da hatte er, der Paulus, nachts eine Erscheinung von einem Mann in einem, eindeutig nach einem Mazedonier aussieht, hier ist Mazedonien, der sah nach einem Mazedonier aus. Und dieser Mann hat ihm nachts in einer Vision oder in einem Traum, in einem göttlichen Traum gesagt, komm herüber und hilf uns. Am nächsten Morgen hat Paulus seinen Mitstreitern das erzählt, unter anderem war Lukas auch dabei. Und ich gehe davon aus, die haben nochmal drüber gebetet, kurz nachgedacht. Und dann steht da nämlich, nachdem wir sicher waren, also nicht nur der Paulus, sondern wir sicher waren, das kam von Gott, haben wir sofort ein Schiff gesucht, um da hinüberzufahren. Dann sind sie hier angekommen, sind zu Fuß nach Philippi und dann von Philippi diesen Fußweg entlang bis dort nach Thessalonich. Und da lese ich jetzt aus Apostelgeschichte 17 die ersten Verse. Wenn ihr mitlesen wollt, Apostelgeschichte 17, das habe ich nämlich hier dann nicht auf der Folie. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie gewohnt ging Paulus als erstes in ihre Synagoge. An 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten redete er mit den Versammelten auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Also Paulus hatte ja den riesen Vorteil, er war ein gelehrter Pharisäer und wahrscheinlich war das bekannt oder man hat einen Fremden gefragt. Es gibt sogar ein Beispiel in Apostelgeschichte 13, wo man das sehr klar wahrnimmt. Paulus war dort in einer Synagogenversammlung und dort war das nicht so wie hier bei uns. Bei uns liegt ja vorher fest, wer die Predigt hat, sondern wenn da jetzt ein Gast war, dann wurde auch gefragt, die dauerte allerdings auch etwas länger, die Versammlung, ja, wer ein Wort hatte vom Herrn, der durfte etwas sagen und Paulus wurde auch gefragt. Und so scheint das hier auch, oder er hat sich vorher angemeldet. Auf jeden Fall, Paulus redet als Gelehrter und er redet von der Heiligen Schrift. Natürlich, Altes Testament, das Neue war ja noch nicht geschrieben. Ja, es war um das Jahr 48 herum, als Paulus dort war. Und er öffnete ihnen das Verständnis für den Messias. Und das war natürlich neu, ja. Manche werden vielleicht, oder sicher werden Einzelne etwas mitbekommen haben von dem Messias Jesus, von der Unruhe oder dass manche gesagt haben, da ist der Messias gekommen und dann haben sie gesagt, leider wurde er gekreuzigt und mehr wissen wir nicht. Also kann es nicht der Messias sein. Weil die Messias-Erwartung war ja klar, der sitzt nachher auf dem Thron. Wir haben es vorher gesungen, du sitzt auf dem Thron. Jetzt denken wir an den ewigen Gottesthron, die dachten damals an einen irdischen Thron in Jerusalem. Und Paulus redet von dem Messias, das heißt, er versucht ihnen vom Alten Testament her deutlich zu machen, der Messias ist schon da, ihr braucht nicht mehr zu warten, der ist schon gekommen. Es war ein anderer Weg Gottes, als wir ihn gedacht haben, auch als ich selber ihn gedacht hatte. Paulus war ja auch erst in dem alten Weg verhaftet, bis zu dem Tag, wo Jesus ihm vor Damaskus begegnet. Und das macht er den Thessalonichern, den Juden dort deutlich. Er legte ihnen dar, dass der Messias nach Gottes Plan leiden, sterben und danach vom Tod auferstehen müsse. Und dieser Jesus, von dem ich zu euch spreche, ist der Messias, sagte Paulus. Vers 4, einige von den jüdischen Zuhörern ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch von den Griechen, die sich zur Synagoge hielten, kamen viele zum Glauben, darunter eine ganze Reihe prominenter Frauen. Also wir sehen, in 3 Wochen ja, gab es einige Juden und eine ganze Reihe Griechen, und davon einige prominente Frauen, die in der Stadt irgendwie ja, mit Stadtobersten oder so irgendwie verheiratet waren. Das muss Spannungen geben. Ja, denn die einheitliche Struktur der heidnischen griechisch-römischen Religion wurde gestört. Und ich weiß von einer Kleinstadt im Süden Bayerns, es richtig als Runddorf gebaut, mitten der Hauptplatz und drumherum die Kirche, das Pfarrhaus, die Polizei, der Lehrer, die Schule, der Bürgermeister und noch ein paar Geschäfte. Und das ganze Dorf richtig schön katholisch, alles ist geordnet, niemand stört. Und dann kommt die Tochter vom Polizisten zum Glauben an Jesus. Und erzählt dem Sohn und der Tochter vom Bürgermeister, das ist der richtige Glaube. Und dann merken die Eltern, da müssen wir den Pfarrer holen. Das kann so nicht weitergehen, hier wird ja die Ruhe gestört. Ja? Und das ist noch gar nicht so lange her. Da kam Unruhe ins Dorf. Dann kam der Pfarrer und hat mit der Tochter vom Polizisten gesprochen, dass sie doch wieder auf den richtigen Weg kommt. Und sie sagt, nein, ich habe Jesus gefunden, ich kenne ihn jetzt persönlich und das ist so gut und ich lese die Bibel und das ist richtig. Und sie lässt sich nicht beirren. Und der Polizist spricht halt und der Pfarrer sagt, ja, also es ist von der Bibel her nichts dagegen zu sagen. Aber es ist halt nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren. Und die Unruhe breitet sich aus in dem Dorf. Inzwischen gibt es dort eine Gemeinde. Aber es gab eine Menge Unruhe. nämlich mitten raus, ja, von, ich sag mal, prominenter Stelle, so mitten aus der, hat Gott da ein Saatkorn reingesetzt und es ging dann weiter. Erstmal mit jungen Leuten und dann auch mit Älteren. Und so ähnlich stelle ich mir das hier auch vor. Ja. Binnen 3 Wochen, erstaunlich schnell, Gottes Evangeliumssaat mitten hinein nach Thessalonich. Einige haben sich überzeugen lassen. Ja. Und jetzt ist das natürlich ein Problem, nämlich in der Synagoge. Weil wenn die, die bisher das Sagen haben, wenn die lehren, wir warten auf den Messias. Und die anderen sagen dann, na, er ist schon da. Dann passen die 2 Meinungen nicht auf Dauer zusammen. Weil wenn wir jetzt denken müssen, da sind ja, habe ich vorher geschildert, da gab es nicht nur einen, der reden dürfte, sondern die eine Gruppe sagt, wir müssen auf den Messias warten. Und die nächsten sagen, Halleluja, er ist schon da. Dann verträgt sich das auf Dauer nicht. Und das ist hier auch so. Vers 5, das machte die Juden eifersüchtig. Und die haben jetzt leider keine gute Idee. Sie holten sich einige skrupellose Männer, die auf dem Markt herumlungerten und wiegelten mit ihrer Hilfe die Menschenmenge auf, sodass die ganze Stadt in Aufruhr geriet. Dann zogen sie vor das Haus Jasons, um Paulus und Silas dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Als sie die beiden aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Politarchen, die Stadtobersten, und schrien: Die Leute, die die ganze Welt in Aufruhr bringen, sind auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Verordnungen des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Damit versetzen sie die Menschenmenge und die Stadtobersten in große Aufregung. Hier sehen wir, die machen dann noch einen kleinen Trick. Ja? Also die haben natürlich eine religiöse Aufregung, merken aber, dass Jesus eben, ja, er ist der Messias, der Gesalbte, der Retter, aber eben auch der König. Wir haben ihn vorher als König besungen. Und jetzt war es aber im Römischen Reich natürlich den Römern nicht gestattet, beliebig Könige aufzustellen. So wurde das vom Religiösen in das Politische hinübergezogen, damit die ganze Stadtversammlung, die jetzt überhaupt kein jüdisches Interesse hatten, dass die auch mitmachen, ja. Dann wurden eben skrupellose Leute und die haben gesagt, die haben einen König gesalbt und wir gehören doch alle zum Kaiser. Also man hat politische Unruhe geschürt, ja, und das erleben Geschwister auch heute in Indien, ja, wo auch, wenn in einem Gebiet oder Dorf oder Stadt, wo vorher alle Hindus waren, wenn dort jetzt Menschen zum Glauben kommen und Jesus anbeten, dann wird das auch sehr oft auf die politische Schiene hinübergezogen. Ja, die stören unsere Regeln. Weil natürlich, das ganze Kastenwesen lässt sich mit der Bibel nicht vereinbaren. Also das ist aktuell bis heute. Ja. Und dann Vers 9. Und erst als Jason und die anderen Christen eine Bürgschaft gestellt hatten, wurden sie wieder freigelassen. Noch in derselben Nacht brachten die Brüder Paulus und Silas auf den Weg nach Beröa. Also besser die Unruhe machen, raus aus der Stadt. Ja, die wurden ja gesucht, Paulus und Silas, die erstmal raus nach Beröa, da sind die in Sicherheit und hier kann sich das wieder beruhigen. So war der Anfang dort in Thessalonich. Und dann zieht Paulus eben weiter, er ist dann in Athen und später in Korinth. Und ziemlich sicher hat er diesen Brief hier von Korinth aus noch geschrieben. Er war ja längere Zeit, er war 1,5 Jahre in Korinth. Und davon geht man aus, dass er ihn von Korinth aus geschrieben hat, hat vorher aber schon von Athen aus den Timotheus nach Thessalonich geschickt, weil er dachte, 3 Wochen Belehrung für das Evangelium, das könnte zu wenig sein. Nicht, dass die gute Frucht wieder eingeht oder weggefressen wird. Und der Timotheus sollte dort unterstützen und helfen und sollte dann wieder runterkommen nach Korinth. Und in der Zeit hat Paulus geschrieben und sie haben dann miteinander fertig geschrieben. Und dann muss er wieder raufreisen, weil Paulus selber, das war zu heikel, dass der wieder nach Thessalonich kommt. Okay, soweit mal der geschichtliche Überblick. Dafür haben wir aber heute nur 3 Verse im 1. Thessalonicher Brief. Die sollen uns mal für heute Morgen genügen. 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus, Silvanus, man nimmt an, dass Silas die Kurzform von Silvanus ist. Ja, der Silas, der auch in Philippi mit im Gefängnis war, der nachts mit Loblieder gesungen hat und der dann auch vorhin erwähnt wurde. Paulus, Silvanus und Timotheus, also 3 Männer schreiben diesen Brief an die Gemeinde der Thessalonicher. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Das ist so mal der Auftakt. Ganz klar, wer schreibt, und es ist auch klar, wer die Adressaten sind. Die Gemeinde dort, die eigentlich steht dort Ekklesia, die Herausgerufenen, das ist auch eine interessante Sache, wenn man darüber nachdenkt, über dieses Wort. Das ist eigentlich ein politisches Wort. Damals gab es ja nicht jeder, der in Thessalonich wohnte, bei Weitem nicht die Hälfte wahrscheinlich, war Bürger, sondern so wie in manchen Ländern auch heute gab es die nichts zu sagen haben, die nicht zählen, die Leibeigenen und so weiter. Und die Bürger, für eine Bürgerversammlung wurden die eben herausgerufen aus der Menge der Leute, um sich gesondert zu treffen. Und das war die Ekklesia, die Herausgerufenen. Und genau diesen Begriff verwendet die Bibel für die Jesus-Nachfolger, für die Christen, die Herausgerufenen. Ja, Gottes Ruf drang ans Ohr, und da wurden wir herausgerufen, sodass wir nicht mehr nur Erdenbürger sind, sondern auch Himmelsbürger. Haben wir ja schon mal drüber nachgedacht. Und hier hat er nämlich 2, in Gott sind diese Thessalonicher. Die sind nicht nur in Thessalonich, sondern die sind auch in Gott und Gott dem Vater und in Gott dem Herrn Jesus Christus. Das ist der neue Stand. Und das macht er gleich zu Anfang deutlich. Und dann wünscht er ihnen Gnade sei mit euch und Friede. Und diese Begriffe kann man so, ich nenne mal nur 2 Schwerpunkte. Gnade, das ist die Grundlage des Glaubens, die Grundlage der Gottesbeziehung. Und der Friede, das ist die Auswirkung, eine Auswirkung, nicht die ganze, aber eine. Ja. Und so hat Paulus hier ein bisschen ein Begriffspaar. Er sagt, Gnade, darauf stehen wir. Die Gnade ist Jesus selber in Person. Gnade ist das unverdiente Geschenk Gottes, dass Jesus für uns gekommen, für uns gestorben ist, für uns auferstanden und dass er immer noch für uns ist, sich für uns verwendet, bei uns ist. All diese Geschenke in Jesus sind zusammengefasst unter Gnade. Und das ist die Grundlage. Und dann eine Auswirkung, eine sehr zentrale Auswirkung ist dieser Friede mit Gott, der sich ausbreitet in unser Leben, in unsere Herzen, in unser Miteinander. Und das wünscht er ihnen, dass sie darauf gegründet bleiben, auf der Gnade, und dass sie darin weitergehen, dass sie damit weiter gesegnet sind. Jetzt habe ich drüber geschrieben, Gnade, das ist der Vers 1, Gebet und 3 gute Früchte, steht ganz oben. Kann man nicht so gut lesen. Wer es nicht so gut lesen kann, dem empfehle ich immer, die Bibel mitzubringen, weil dann könnt ihr es vielleicht in dem Druck so groß, wie es ihr braucht, dann könnt ihr es mitlesen. Jeden Tag danken wir Gott, oder wir danken Gott alle Zeit für euch, so ist es auf der Folie. Wir erwähnen euch in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an. Das betrachten wir gleich. Aber Paulus sagt eben nicht aus den Augen, aus dem Sinn, ich habe jetzt in Korinth genug zu tun, sondern er sagt, immer wenn ich bete, danke ich dafür. Er dankt für das, was er in Thessalonich erleben durfte. Er dankt für das, was Gott in Philippi getan hat. Die hat er ja auch nicht vergessen. Ja? Er hatte sicher, so scheint es mir, eine Gebetsliste. Oder er war eh so voll davon, dass er das innerlich vor Gott gebracht hat. Er war ein Beter. Und es gibt ein älteres Lied, Beter sind Wundervollbringer. Das ist ein sehr schönes Lied. Natürlich, eigentlich die Wunder vollbringt Gott. Aber manches Mal will Gott gebeten sein. Und weil Paulus nicht nach Thessalonich hin konnte, hat er umso kräftiger gebetet, dass das Wort Gottes dort Wurzeln schlägt und dass das nicht weggeblasen wird, sondern dass die Thessalonicher fest zusammenhalten und dass sie in den Schriften lesen und dass sie sich von dem Gegenwind, den sie gleich ja von der dritten Woche an erlebt haben, ja, nicht beirren lassen, sondern dass sie fest bleiben und dranbleiben. Paulus betet dafür, er erwähnt sie immer wieder und er lässt sie das wissen. Ja? Nicht nur, ich bin in Gedanken bei euch, sondern ich bin in Gedanken im Gebet bei euch. Paulus sagt, ich bete für euch, wir beten für euch, wir denken daran. Ja? Alle drei, Paulus, Silas und Timotheus. Und jetzt stellt er fest, dass, oder schreibt er hinein, drei gute Früchte, die er dort anscheinend vom ersten Tag an, aber mindestens seitdem der Timotheus dann bei ihnen angekommen ist in Athen, davon gehört hat. Nämlich an euren tatkräftigen Glauben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also Glaube, Liebe und Hoffnung oder Glaube, Hoffnung und Liebe ist uns ja nicht ganz unbekannt. Dieses Dreierpaar kommt auch im Korintherbrief vor, aber im Thessalonischer Brief auch zweimal, und zwar beide Male in dieser Reihenfolge. Und hier gleich am Anfang, markante Stelle, kommt es zuerst vor. Was können wir uns darunter vorstellen, unter einem tatkräftigen Glauben? Ja, wenn wir jetzt reindenken in die Geschichte, in die Thessalonicher, sie kommen zum Glauben an Jesus, dann ist das Erste, was der Glaube, der neue Glaube bewirkt, Anbetung. Vorher, ein normaler Jude hat Jesus nicht angebetet. Er hat den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet, Punkt. Jetzt aber lernt er dazu, er betet auch Jesus an, der auf dem Thron ist. Er beginnt an den Messias zu glauben. Und ein tatkräftiger Glaube erzählt auch immer weiter. Wenn jemand vorher die normale Götterschar da im griechischen Kontext verehrt hat, ja, dann ein tatkräftiger Glaube reinigt das Haus. Raus mit den Figuren, was auch immer sie da hatten, ja. Tatkräftiger Glaube räumt da auch auf. Das, was Gott nicht meint, kommt raus. Und das, was den Herrn ehrt, kommt hinein ins Haus, hinein ins Denken, hinein ins Leben. Und auch sie werden davon weitererzählt haben. Wir, ja, in Johannes 6 gab es die Frage, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Fragen die Juden Jesus. Also sie wollen Werke Gottes, sie wollen tatkräftigen Glauben. Und Jesus sagt ihnen in Johannes 6, Vers 28 und dann Vers 29, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das erste Werk, das ist die Tat, das ist der tatkräftige Glaube. Erstmal glaubt an den, den Gott gesandt hat, den Sohn Jesus Christus. Die aufopfernde Liebe, ja, die haben wir schon öfter durchdacht, die kann ich nicht im Einzelnen aufzählen, aber Nächstenliebe und Gottesliebe. Und das von Herzen und auch, wenn es etwas kostet. Liebe zur Familie, Liebe zu den Mitmenschen, da wo Hilfe gebraucht wird, zu fragen, Herr, ist das meine Aufgabe? Ja, ist deine Aufgabe, okay, dann helfe ich dem Nachbarn bei seinem Haus zu bauen, bei seinem Anbau, bei seiner Überdachung, beim Räderwechseln oder was auch immer da dran ist. Wo kann ich etwas helfen? Oder ich gehe hin und mache einen Krankenbesuch und dann kommt vielleicht Glaube und Liebe zusammen, so wie Paulus im Galaterbrief schreibt. Ja, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ich besuche jemand und ich frage, kann ich für dich beten? Du bist so, dir geht es so schlecht. Und viele, auch heute, lassen gerne für sich beten. Die aufopfernde Liebe, ja, ein Herz voller Liebe findet immer Wege, die es gehen kann. Es gibt Wege, man kann nicht in alle Richtungen gehen, man kann nicht überall helfen, aber eine aufopfernde Liebe findet sicher Betätigungsfelder. Und das Letzte, eine unerschütterliche Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Einmal die Hoffnung jetzt, die ist nicht nur zukünftig, sie ist jetzt da. Ja, seit damals, seit dem Besuch von Paulus, bauen Menschen ihre Vertrauen, ihren Glauben und ihre Hoffnung auf das Fundament Jesus Christus. Aber es ist auch die Hoffnung zukünftig. Er wird wiederkommen. Paulus war ziemlich sicher, zu diesem Zeitpunkt noch fest überzeugt, er wird das war der Anfang, das ist der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, soweit wir das wissen, er wird das Wiederkommen von Jesus erleben. Es wird nachher auch im vierten Kapitel noch ein zentrales Thema sein. Ja, das werden wir dann betrachten. Aber diese Hoffnung, Jesus kommt wieder. Es kann gut sein, dass wir das erleben. Es kann gut sein, dass wir es nicht erleben. Das bleibt offen. Aber diese Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen, das findet er gut. Dafür ist er von Herzen dankbar, dass sie da dranbleiben und dass sie diese Art des Denkens haben. Und da denke ich, ist der Thessalonicher Brief oder die Thessalonicher sind ein Vorbild für uns, ja, mit diesen drei guten Früchten. Und der Paulus ist sowieso ein Vorbild für uns mit dem Gebet und der Gnade, die er ihnen wünscht. Ja, und ich hoffe, wir können etwas mitnehmen für unser Leben, für unsere Woche, für unseren Alltag. Zur Ehre Gottes. Amen.